Fortsetzung der zweiten Betrachtung. Hemmungen und Förderungen der Michael-Kräfte im aufkommenden Zeitalter der Bewusstseinsseele. Die Einverleibung der Bewusstseinsseele bewirkte durch ganz Europa hindurch auch eine Störung in den religiösen Bekenntnis wie in den Kulturerlebnissen. Man sieht um die Wende des 11. und 12. Jahrhunderts eine deutliche Ankündigung dieser Störung in dem Auftauchen des Gottesbeweises, besonders durch Anselm von Canterbury. Die Existenz Gottes sollte durch Verstandesgründe bewiesen werden. Eine solche Sehnsucht konnte nur eintreten, als die alte Art, Gott mit den Kräften seiner Seele zu erleben, im Schwinden war. Denn was man so erlebt, das beweist man nicht logisch. Die vorige Art war, die wesenhaften Intelligenzen bis zur Gottheit hinauf seelisch wahrzunehmen. Die neue Art wurde die auf intellektuelle Art über die Urgründe des Weltalls sich Gedanken auszubilden. Für die erste Art hatte man in dem an den Erdbereich unmittelbar angrenzenden geistigen Bereich die Kräfte Michaels, welche die Seele hinter den auf das Sinnliche gerichteten Gedankenkräften mit Fähigkeiten ausrüsteten, das wesenhaft Intelligente im Weltall wahrzunehmen. Für die zweite Art musste erst der Zusammenschluss der Seele mit den Michael-Kräften ausgebildet werden. Im Kultgebiet kam von Wycliffe in England, 14. Jahrhundert, bis zu Hus in Böhmen auf weiten Bereichen menschlichen religiösen Erlebens eine solche Mittelpunktslehre wie die Abendmahlslehre ins Wanken. Im Abendmahl konnte der Mensch seine Verbindung mit der Geistwelt finden, die ihm durch Christus eröffnet war. Denn er konnte mit dem Christus in seiner Wesenheit sich so vereinigen, dass die Tatsache der sinnlichen Vereinigung zugleich eine geistige war. Vorstellen konnte das Bewusstsein der Verstandes- oder Gemütsseele diese Vereinigung. Denn diese Seele hatte sowohl von dem Geiste wie von der Materie noch Ideen, die sich nahe standen, sodass die eine, Materie, in den anderen, Geist, im Übergang gedacht werden konnte. Solche Ideen dürfen aber nicht solch intellektualistische sein, die auch Beweise für das Dasein Gottes verlangen. Es müssen solche sein, die noch etwas von der Imagination haben. Dadurch wird in der Materie der in ihr tätige Geist, in dem Geiste das Streben nach der Materie empfunden. Ideen dieser Art haben hinter sich die kosmischen Kräfte Michaels. Man bedenke nur, wie viel in dieser Zeit für die Menschenseele ins Wanken kam. Wie viel von dem, was mit ihrem innersten, heiligsten Erleben zusammenhing. Persönlichkeiten, in denen das Wesen der Bewusstseinsseele am hellsten aufstrahlte, die von einer Seelenverfassung waren, die sie mit den Michael-Kräften in einer Stärke verband, die für die anderen erst nach Jahrhunderten kommen sollte, Hus, Wycliffe und andere, traten auf. Sie machten aus der Michael-Stimme in ihrem Herzen heraus das Recht der Bewusstseinsseele geltend, sich aufzuschwingen zum Ergreifen der tiefsten religiösen Geheimnisse. Sie fühlten, die Intellektualität, die mit der Bewusstseinsseele heraufzog, muss fähig sein, in den Bereich ihrer Ideen das einzubeziehen, was in alten Zeiten durch Imagination zu erreichen war. Demgegenüber stand, dass die alte, geschichtlich überbrachte Stellung der Menschenseele in den weitesten Kreisen alle innere Kraft verloren hatte. Was man in der Geschichte die Übelstände des Bekenntnislebens nennt, womit sich die großen Reformkonzilien in dem Zeitalter der beginnenden Wirksamkeit der Bewusstseinsseele beschäftigten, das hängt alles mit dem Leben derjenigen Menschenseelen zusammen, die in sich die Bewusstseinsseele noch nicht fühlten, aber die in der überkommenen Verstandes- oder Gemütsseele auch nicht mehr etwas haben konnten, das ihnen innere Kraft und Sicherheit gab. Man kann wirklich sagen, solche geschichtliche menschliche Erlebnisse, wie sie auf den Konzilien zu Konstanz, zu Basel zutage traten, zeigen oben in der Geistwelt das Herabströmen der Intellektualität, die zu den Menschen will, und unten den Erdbereich, mit der nicht mehr der Zeit entsprechenden Verstandes- oder Gemütsseele. Dazwischen schweben die Michael-Kräfte, zurückblickend auf ihre vergangene Verbindung mit dem Göttlich-Geistigen und hinunterblickend nach dem Menschlichen, das ebenso diese Verbindung hatte, aber jetzt in eine Sphäre übergehen musste, in der ihm Michael vom Geist aus helfen soll, dass er aber selbst innerlich nicht mit sich vereinigen soll. In diesem Bestreben Michaels, das in der kosmischen Entwicklung notwendig ist, das aber zunächst doch eine Störung des Gleichgewichts im Kosmos bedeutet, liegt begründet, was die Menschheit in diesem Zeitalter auch in Bezug auf die heiligsten Wahrheiten erleben musste. Man schaut tief in das Charakteristische dieser Zeit hinein, wenn man den Kardinal Nikolaus Cusanus ins Auge fasst. Man lese über ihn in meinem Buch Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens. Seine Persönlichkeit ist wie eine Merksäule der Zeit. Er möchte Ansichten zur allgemeinen Geltung bringen, die die Missstände der physischen Welt nicht in schwarm geistigen Tendenzen bekämpfen, sondern durch den gesunden Menschen sind das, was aus dem Geleise gekommen ist, wieder in dieses zurückführen. Man sehe sein Wirken auf dem Basler Konzil und auch sonst innerhalb seiner kirchlichen Gemeinschaft und man wird dieses bemerken. Ist der Cusaner, der mit dem Umschwung der Entwicklung, mit der Entfaltung der Bewusstseinsseele voll zugeneigt, so sieht man ihn andererseits Anschauungen offenbaren, die Michaels Kräfte in leuchtender Art an sich zeigen. Er stellt in seine Zeit die guten alten Ideen hinein, die den Menschenseelensinn zur Entfaltung von Fähigkeiten für das Wahrnehmen der wesenhaften Intelligenzen im Kosmos führten, als Michael noch die Weltintellektualität verwaltete. Die gelehrte Unwissenheit, von der er spricht, ist ein über dem auf die Sinneswelt gerichteten Wahrnehmern gelegenes Begreifen, dass das Denken über die Intellektualität, das gewöhnliche Wissen, hinaus in eine Region führt, wo im Unwissen, dafür aber im erlebten Schauen das Geistige erfasst wird. So ist der Cusaner diejenige Persönlichkeit, die in dem eigenen Seelenleben die Störung des kosmischen Gleichgewichtes durch Michael empfindend, intuitiv möglichst viel dazu beitragen möchte, dass diese Störung zum Heile der Menschheit hin orientiert werde. Zwischen dem, was auf diese Art geistig zutage trat, lebte im Verborgenen ein anderes. Einzelne Persönlichkeiten, die Sinn und Verständnis für die Stellung der Michael-Kräfte im Weltenall hatten, wollten die Kräfte ihrer Seele so zubereiten, dass sie den bewussten Zugang zu dem an den Erdbereich angrenzenden Geistbereich fanden, in dem Michael seine Anstrengungen für die Menschheit macht. Sie suchten sich die Berechtigung zu diesem geistigen Unterfangen dadurch zu erwerben, dass sie äußerlich im Leben, beruflich und auch sonst sich so verhielten, dass ihr Dasein von dem anderer Menschen nicht zu unterscheiden war. Dadurch, dass sie so gegen das Irdische im gewöhnlichen Sinne ihre Pflichten in Liebe vollführten, konnten sie das Innere ihres Menschentums frei dem gekennzeichneten Geistigen zuwenden. Was sie nach dieser Richtung taten, war ihre und derjenigen Sache, mit denen sie sich im Geheimen verbanden. Die Welt wurde mit Bezug auf das, was im Physischen geschah, zunächst scheinbar gar nicht von diesem Geistesstreben berührt. Doch war dies alles notwendig, um die Seelen in die nötige Verbindung mit der Michaelwelt zu bringen. Es handelt sich nicht um Geheimgesellschaften in irgendeinem schlimmen Sinn, nicht um irgendetwas, das das Verborgene aufsucht, weil es das Licht des Tages scheut. Es handelt sich vielmehr um das Zusammenfinden von Menschen, die in diesem Zusammenfinden sich überzeugen, dass wer zu ihnen gehört, ein rechtes Bewusstsein der Michael-Mission hat. Die so Zusammenarbeitenden sprechen dann nicht von ihrer Arbeit vor denen, die durch Verständnislosigkeit nur ihre Aufgaben stören konnten. Diese Aufgaben lagen ja zunächst in dem Wirken in Geistesströmungen, die nicht innerhalb des irdischen Lebens verlaufen, sondern in der angrenzenden Geistwelt, die aber in das irdische Leben ihre Impulse hineinwerfen kann. Es ist damit auf die Geistarbeit von Menschen verwiesen, die innerhalb der physischen Welt stehen, aber die mit Wesen der Geistwelt zusammenwirken, mit Wesen, die selbst nicht die physische Welt betreten, sich nicht in derselben verkörpern. Was recht wenig tatsachengemäß als die Rosenkreuzer vor der Welt genannt wird, darauf ist hier verwiesen. Das wahre Rosenkreuzertum liegt durchaus in der Linie der Wirksamkeit der Michael-Mission. Es half Michael auf der Erde vorzubereiten, was er als seine Geistarbeit für ein späteres Zeitalter vorbereiten wollte. Was damit geschehen konnte, wird man ermessen, wenn man den Sinn auf das Folgende lenkt. Die Schwierigkeiten, ja Unmöglichkeiten Michaels in Menschenseelen hineinzuwirken, die charakterisiert worden sind, hängen damit zusammen, dass er selbst mit seinem Wesen in keinerlei Berührung mit der physischen Gegenwart des Erdenlebens kommen will. Er will in den Kräftezusammenhängen verbleiben, die für Geister seiner Art und für Menschen in der Vergangenheit bestanden haben. Jede Berührung mit dem, womit als im gegenwärtigen physischen Erdenleben der Mensch in Berührung kommen muss, könnte Michael nur als eine Verunreinigung seiner Wesenheit betrachten. Nun wirkt ja im gewöhnlichen Menschenleben das geistige Erleben der Seele in das physische Erdenleben herein und umgekehrt. Dieses wirkt auf jenes zurück. Ein Zurückwirken, das sich namentlich in der Stimmung des Menschen und in der Orientierung auf irgendetwas Irdisches hin zum Ausdruck bringt. Ein derartiges Ineinanderwirken ist in der Regel, nicht immer, insbesondere bei den Persönlichkeiten der Fall, die in der Öffentlichkeit stehen. Daher waren die Hemmungen für Michaels Wirken bei manchen Reformatoren wirklich sehr groß. Das Schwierige von dieser Seite bezwangen die Rosenkreuzer dadurch, dass sie ihr äußeres Leben im Sinne der Erdenpflichten ganz abseits hielten von ihrem Arbeiten mit Michael. Wenn dieser mit seinen Impulsen auf das aufstieß, was ein Rosenkreuzer in seiner Seele für ihn zubereitete, so fand er sich in keiner Weise der Gefahr ausgesetzt, auf Irdisches anzutreffen. Denn dies ward ja eben von dem, was den Rosenkreuzer mit Michael verband, durch die besonders hergestellte Seelenverfassung ferngehalten. Dadurch bildete für Michael das echte Rosenkreuzer-Wollen den auf der Erde befindlichen Weg zu seiner kommenden Erdenmission. Die dritte Betrachtung folgt.